Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Der Jahreswechsel ist ja so ein Zeitfenster, in dem wir Bilanz ziehen und womöglich auch berufliche Veränderungen planen, wie zum Beispiel einen Jobwechsel. Tipps für diesen Schritt gibt es gleich bei uns in Campus und Karriere mit Regina Brinkmann. Hallo. Laut einer Studie sind ja seit dem heutigen 19. Dezember mehr als die Hälfte aller Angestellten schon geistig in den Weihnachtsferien. Noch nicht mitgezählt all jene, die sich sowieso gerade gedanklich vielleicht von ihrer Firma verabschieden. Denn am Ende des Jahres ziehen ja viele gern mal Bilanz, schauen für sich, ob sie bei ihrem Arbeitgeber bleiben wollen oder ob vielleicht mal ein Jobwechsel angesagt ist. Doch wann ist so ein Wechsel ratsam und was muss ich dabei beachten? Reden wir drüber mit Madeleine Leitner. Sie ist Psychologin und Karriereberaterin in München. Hallo, Frau Leitner.
Hallo.
Frau Leitner, was versprechen sich die meisten von so einem Jobwechsel, zum Beispiel im neuen Jahr?
Na, in der Regel wird man irgendeine Verbesserung erreichen wollen. Die kann natürlich sehr subjektiv sein. Bei manchen Leuten ist es vielleicht ein höheres Gehalt, bei anderen ist es vielleicht eine Aufgabe, die nicht mehr so Routine ist, ein Aufstieg, ein Branchenwechsel. Das ist ja sehr individuell, meistens aber auch bei den Betroffenen selber eher diffus. Wahrscheinlich hätten die Mühe, das wirklich konkret zu benennen.
Also wäre das erstmal sinnvoll, das konkret zu benennen?
Das ist immer ganz gut. Also ich sage mal, vor der Veränderung sollte man ja in der Regel auch wissen, was man eigentlich verändern will, was der Grund ist, ne? Und nicht einfach sagen, jetzt mache ich mal was Neues, sondern vielleicht dann doch sagen, weil ich das und das und das. Ne? Und je konkreter man das sagen kann, desto eher wird man ja auch dann das passende Gegenstück finden.
Was muss ich noch tun, damit eben auch die Voraussetzungen oder auch die Erwartungen erfüllt werden mit so einem Jobwechsel?
An mich selbst oder an den Arbeitgeber?
Nee, an mich selbst.
An mich selbst wäre schon mal ganz gut, wenn ich erstmal Bilanz ziehe und wirklich auch mal so schaue, was hat mir an meinem bisherigen Job eigentlich ganz gut gefallen, was fehlt mir, ja? Sind es grundlegende Dinge, sind es Kleinigkeiten, ist es vielleicht auch eher so das Gefühl, dass ich mal was Neues sehen muss, lasse ich mich anstecken, weil anderen auch gesagt haben, sie wollen was neu machen. Also da nochmal genauer hingucken und sich selber auch erforschen. Oder renne ich vielleicht auch von einem Problem weg, was vielleicht besser wäre, das zu lösen. Es ist immer ganz gut, wenn man erstmal für sich selber Bilanz zieht, bevor man dann eben Aktionen startet. Bei vielen, glaube ich, ist das eher auch so spontan aktionistisch, gerade jetzt neues Jahr oder ich bin kurz vor 40 oder 45 und muss jetzt was verändern, sonst wird es nichts mehr. Also wirklich möglichst konkretisieren, Bilanz ziehen, schauen, was passt nicht und auch konkretisieren, was möchte ich beibehalten. Ja, nicht alles, was ich habe, ist ja selbstverständlich. Und was sollte ich vielleicht Neues dazu haben wollen und woran erkenne ich, dass das wirklich stimmt?
Und vielleicht auch mal ausloten, ob es vielleicht im alten Job noch Veränderungsmöglichkeiten gibt?
Das ist ja sagen wir mal, meine Erfahrung auch, dass Menschen die Unzufriedenheit mit Jobs oft total überschätzen, weil sie jeden Tag mit diesen kritischen Punkten konfrontiert sind. Während die Punkte, die gut laufen, werden oft gar nicht mehr wahrgenommen. Also ich habe öfter erlebt, dass Leute dann im Nachhinein merken, der Job war gar nicht so schlecht. Dass viele auch, wenn sie konkretisieren können, was sie verändern möchten, innerhalb des bisherigen Jobs oder der bisherigen Firma auch Optionen finden, wo sie das ausleben können und gar nicht raus müssen, gerade wenn Firmen gut sind. Und manche sind bei mir auch gegangen und haben gesagt, ich wusste gar nicht, wie gut mein Job ist.
Wie hole ich denn den Chef für solche Dinge mal ins Boot oder die Chefin? Sollte ich vielleicht auch mal vorab das ein oder andere Signal senden, vielleicht mal nach einem Zwischenzeugnis fragen?
Ja, Zwischenzeugnis ist schon immer verdächtig. Also sag mal, wer ein Zwischenzeugnis haben will, läuft immer Gefahr, dass man sagt, aha, sie wollen sich verändern.
Ja, das könnte aber auch eine Chance für den Chef sein, nochmal speziell zu reagieren und zu sagen, da ist was im Argen, da können wir
natürlich
vielleicht noch was verändern,
ne?
Oder?
Also sag mal, am besten ist es, jemand rechnet auch damit. Ich hatte gerade gestern einen Klienten, der hat gesagt, ich habe so ein schlechtes Gewissen, ich soll in 2 Monaten mit dem Chef sprechen über den Jahresplan und ich will aber am liebsten gehen. Das sind immer schwierige Situationen, aber wenn man vielleicht schon mal so sagt, ich habe mir mal ein paar Gedanken gemacht, die würde ich gern mit Ihnen austauschen, vielleicht finden wir ja eine Lösung, das kann man ja diplomatisch einfädeln. Und schwierig ist natürlich, wenn man mit Erwartungen kommt, die nicht zu erfüllen sind, ne? Oder wenn man, sagen wir mal, geht und vielleicht hätte es Optionen gegeben, über die man nicht gesprochen hat. Also man kann ja auch versuchen, manche Firmen machen ja auch Mitarbeitergespräche oder Entwicklungsgespräche, da schon mal so vielleicht möglichst konkret Vorschläge zu machen, also was man gerne machen würde. Und ich habe sogar einen Klienten gehabt, der war ganz überzeugt, er musste aus der Firma gehen, weil seine Talente außerhalb des Geschäftsfelds der Firma gelegen haben. Und der war sicher, er muss gehen, obwohl es eine tolle Firma war. Dieser Chef hat für ihn eine eigene Stelle geschaffen und sogar die Firma jetzt nur ein bisschen neu ausgerichtet, dass die auch neue Themen mit abbildet, die vorher gar nicht gehabt haben. Damit hätte der Klient selbst überhaupt nicht gerechnet.
Okay, jetzt habe ich aber, wie wir anfangs besprochen haben, alles ausgelotet, sehr konkretisiert, was ich will. Und ich stelle für mich fest, nee, also ich muss jetzt wirklich meinen Job wechseln.
Das gibt's ja, ne?
Ja, wie leite ich den denn dann ein, diesen Jobwechsel, ohne, man sieht sich im Leben ja manchmal zweimal, verbrannte Erde
natürlich
zu hinterlassen?
Ja, auf jeden Fall wichtig ist, dass man auch sagt, es war ein toller Job, ne? Und sie bedauern sehr und sie haben viel gelernt. Und dass es eben nichts mit der Firma zu tun hat oder persönlich, ne? Dass man aber weiterziehen muss, weil es hier leider die Entwicklungsmöglichkeiten nicht gibt. Also, dass man offen und transparent spricht und ich sag mal, eine wohlmeinende Person, wohlmeinender Chef oder Chefin müsste das eigentlich akzeptieren. Manchmal kann man nicht vermeiden, dass Firmen trotzdem oder auch Chefs wie beleidigte Leberwürste reagieren. Das habe ich gerade bei einer anderen Klientin erlebt, ne? Die ist gegangen, niemand hätte es ihr zugetraut. Die ist auch in einem Alter, wo niemand gedacht hätte, dass die noch einen tolleren Job findet. Und die waren total beleidigt, weil da dann natürlich in der Firma große Probleme aufgetreten sind. Wenn jemand gehen kann, dann sind die anderen die Blamierten. Also es hängt ein bisschen von der Konstellation ab, ob auch der gute Wille, im Guten zu gehen, auch auf fruchtbaren Boden fällt.
Ja gut, jetzt haben Sie gesagt, zum Schluss soll ich nochmal loben, dass es hier alles ganz toll war. Ja, wenn es aber andersrum war, wenn ich eben gehe, weil ich sehr viel Frust habe oder hatte, soll ich den dann noch ansprechen?
Man muss ja nicht nachtreten. Die Frage ist immer, man kann ja anbieten, dass man sagt, ich habe mir ein paar Gedanken gemacht, ne? So was man vielleicht noch besser machen könnte, damit sie auch gute Leute in Zukunft halten können. Das muss aber auf fruchtbaren Boden fallen. Also da muss jemand schon, sag mal, souverän sein, um sich das anhören zu wollen. Und man kann natürlich auch, sag mal, unnötig Verletzungen aussprechen oder der Bruch kann endgültig sein. Muss man einfach wissen, ob man das Risiko eingehen will oder nicht.
Tipps für einen möglichst reibungslosen und erfolgreichen Jobwechsel gab es von der Karriereberaterin Madeleine Leitner. Vielen Dank nach München.
Ja, sehr gerne.
Nicht nur in der Kranken- und Altenpflege herrscht Fachkräftemangel, auch in anderen Gesundheitsberufen fehlt ausgebildetes Personal. Allein in Nordrhein-Westfalen können zum Beispiel 1.500 Stellen für medizinische Fachangestellte nicht besetzt werden. Das sind Arzthelferinnen oder Arzthelfer. Bundesweit ist die Lage ähnlich dramatisch. Es gibt viermal mehr Stellen als Bewerber. In Essen versucht die Ärztekammer und das Jobcenter deshalb seit einem Jahr Flüchtlinge für diesen Beruf zu gewinnen. Sie vermitteln ihnen Praktika und Ausbildungsplätze in Arztpraxen und Krankenhäusern. Almut Horstmann zieht eine erste Bilanz für uns. Sie hat mit Ausbildern und Auszubildenden gesprochen.
Sie haben ja gesagt, Sie hätten noch einen Termin.
Vormittags herrscht in der gynäkologischen Ambulanz in Essen-Mitte viel Betrieb. Während an der Anmeldung Patientinnen um einen Untersuchungstermin bitten, beginnt bereits die Sprechstunde.
Frau Neuhaus, kommen Sie mit bitte. Ich messe Ihnen einmal den Blutdruck und den Puls. Ihr Blutdruck ist 128 zu 85 und der Puls ist 75. Ist gut. Dann kommen Sie mit in die Behandlungszimmer.
Gut, dann gehe ich.
Jetzt warten wir auf die Ärzte, bis sie kommt.
Routine, um die sich die Auszubildende Sevan Kaspar kümmert. Sie ist eine von insgesamt 22 Flüchtlingen, die eine Ausbildung zur medizinischen Fachangestellten in Essen macht. Sevan Kaspar kommt aus Syrien und ist eigentlich gelernte Arabischlehrerin. Aber weil sie nur als Honorarkraft an verschiedenen Schulen gefragt war, entschloss sich die 36-Jährige noch einmal von vorn anzufangen. Über ein Ausbildungsprojekt von Jobcenter und Ärztekammer bekam Sevan Kaspar ein Krankenhauspraktikum mit Aussicht auf einen Ausbildungsplatz. Gegen eine Aufwandsentschädigung von 260 Euro im Monat, die das Jobcenter bezahlt, hatte Sevan Kaspar ein Jahr lang Zeit,
um zu testen oder überlegen, ob ich mit den Patienten umgehen kann, mit der Sprache, oder ob diese Arbeit gefällt mir noch.
Eine Probezeit, die auch der Syrer Amer Aybaş in der Reha-Klinik in Kettwig nicht missen möchte.
Ich hatte keine Vorstellung, keine Ahnung, was ein MFA also ist und was er macht. Und danach finde ich das total interessant. Unser Körper ist eine wunderbare Maschine. Ich bin total also fasziniert also von Herz-Kreislauf-System.
In Extrakursen an zwei Tagen in der Woche lernen die Zuwanderer das deutsche Gesundheitswesen in Theorie und Praxis gründlich kennen. Denn mit Begriffen wie EKG, Blutdruck, Unfallmeldung oder Krankenschein konnten sie vorher nichts anfangen. Für ihre Arbeitgeber bietet das Projekt ausreichend Gelegenheit, die Fähigkeiten und das Rollenverständnis der Mitarbeiter aus anderen Kulturen zu erkennen, sagt der ärztliche Direktor der Reha-Klinik Mario Sieber.
Also man muss mit dem Anwärter, der diese Stelle möchte, auch vorher klären, dass halt in einem deutschen Gesundheitssystem in vielen Positionen Frauen auch eine gute Ausbildung haben und dass man eine Belehrung auch von Frauen annehmen kann. Wenn dies nicht geht, hat es keinen Sinn, in so ein System einzusteigen. Und deshalb ist die Praktikumszeit eine ganz wichtige Einarbeitungszeit, in der wir dann hinterher Sicherheiten haben, dass wir eine Chance haben, die Ausbildung zu beenden.
Aber viele Migrantinnen und Migranten sind den Anforderungen offenbar nicht gewachsen. Nach Angaben des städtischen Jobcenters Essen wurden in diesem Jahr weniger Ausbildungsverträge abgeschlossen als im Vorjahr. Ein weiteres Problem: Die Praxen bevorzugen Frauen und die wollen größtenteils nur in Teilzeit eine Ausbildung beginnen. Dennoch beschäftigen immer mehr Arztpraxen und Krankenhäuser Zuwanderer als Praktikanten in der Hoffnung, nach 12 Monaten einen Ausbildungsvertrag abschließen zu können. Denn allein die Stadt Essen sucht derzeit 200 medizinische Fachangestellte für ihre Kliniken und Praxen. Auch deshalb werben Jobcenter und Ärztekammer weiterhin für den Lehrberuf. Denn jeder Ausbildungsvertrag mit einem Zuwanderer ist für die Vertreterin der Ärztekammer, Patricia Aden, eine Bereicherung.
Die bringen ja mindestens eine Muttersprache mit, manchmal aber sogar mehrere, denn manchmal können die sowohl Arabisch als auch Kurdisch als auch Persisch. Und die Patienten sind ja ähnlich aufgestellt, also sind diese Menschen für die Praxen wirklich ein Gewinn.
Sevan Kaspar und Amer Aybaş jedenfalls sind froh über ihre Ausbildung zur medizinischen Fachkraft und wünschen sich nichts sehnlicher, als hier sesshaft zu werden.
Mein Ziel ist, hier integrieren, und wichtiger ist die Sprache.
Ich habe also hier eine Familie begründet. Also meine Verlobte ist Deutsche und wir haben gemeinsam ein Kind. Ja, dann ich bleibe hier, wenn das möglich ist.
Wehrpflicht bzw. Zivildienst gibt es seit 2011 in Deutschland nicht mehr. Doch die CDU, namentlich ihre Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer, hatte ja erst kürzlich ein Pflichtjahr für alle ins Gespräch gebracht. Dafür bekam sie auch in ihren eigenen Reihen Kritik. Eine geht dahin, dass der Bundesfreiwilligendienst ja noch durchaus ausbaufähig sei. Den leisten jährlich 40.000 Menschen, nicht nur Jugendliche im Übrigen, doch die Zahl der Interessenten liege deutlich höher. Und was sagen die, die schon jetzt einen Bundesfreiwilligendienst leisten? Plädieren sie für ein Pflichtjahr? Axinia Weihrauch hat sich für uns umgehört.
Matthias Romanow macht ein Jahr Bundesfreiwilligendienst beim Roten Kreuz in München.
Mein Ziel ist es, nach dem BUFDI die Ausbildung zum Rettungssanitäter zu machen. Und momentan bin ich der Fahrer vom KTW, also das ist der Krankentransportwagen. Und wir fahren halt alte Leute in die Klinik oder von der Klinik nach Hause oder von Klinik zu Klinik.
Erstmal hat Matthias eine Ausbildung gemacht, die Arbeit hat ihm aber nicht so gut gefallen. Um sich neu zu orientieren, hat sich der 24-Jährige dann beim Roten Kreuz beworben. Erstmal im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes.
Man muss sich auch vorstellen, also ich habe auch schon 4 Menschen heimgefahren zum Sterben. Und diesen intensiven Kontakt, den man lernt mit Menschen oder auch gerade wenn man jemanden hat, der wo Suizidversuch oder sowas hinter sich hatte, da lernt man halt einfach, wie man mit den Menschen noch mehr umgeht.
Mit einer allgemeinen Dienstpflicht würden sich wohl mehr Menschen im sozialen Bereich ausprobieren und Leute kennenlernen, die sie sonst vielleicht nie getroffen hätten. Das sind Argumente, weshalb einige CDU-Politiker eine solche Dienstpflicht erneut ins Gespräch gebracht haben. Eine konkrete Forderung ist es jedoch bislang nicht und eine Einführung wäre auch rechtlich gar nicht so einfach, erklärt Gerda Hasselfeld. Sie saß bis 2017 selbst für die CSU im Bundestag, heute ist sie Präsidentin des Deutschen Roten Kreuzes.
Wir haben bei der Dienstpflicht enorme verfassungsrechtliche Probleme bei der Einführung, denn das ist ja ein Eingriff in ein Grundrecht, das eine Begründung braucht.
Das Rote Kreuz bietet eigenen Angaben zufolge die meisten Stellen für Freiwillige im Rahmen eines Freiwilligen Sozialen Jahres oder eines Bundesfreiwilligendienstes an. Zusammengerechnet mit dem Freiwilligen Ökologischen Jahr engagieren sich insgesamt jährlich etwa 100.000 meist junge Menschen in einem solchen Rahmen. Dabei übernehmen sie oft wichtige und verantwortungsvolle Aufgaben. Obwohl gerade in sozialen Einrichtungen Personal fehlt, sind viele der Organisationen wie das Rote Kreuz aber gegen eine Dienstpflicht, so Gerda Hasselfeld.
Ich persönlich, und das ist auch die Meinung des Deutschen Roten Kreuzes, plädiere für einen Rechtsanspruch. Das heißt, dass alle Jugendlichen, die einen solchen Dienst machen wollen, diesen auch machen können. Momentan haben wir weniger Stellen als Bewerber. Und außerdem ist die Finanzierung jedes Jahr wieder unsicher.
Die bestehenden Strukturen sollten also lieber besser finanziert und ausgebaut werden. Das ist die Linie, die neben dem Roten Kreuz beispielsweise auch die Caritas oder auch die Arbeiterwohlfahrt vertritt. Ähnlich sieht das auch Dietrich Engels. Er ist Soziologe und Geschäftsführer des Instituts für Sozialforschung und Gesellschaftspolitik. Für das Bundesfamilienministerium hat er die bestehenden Freiwilligenprogramme evaluiert.
Es ist tatsächlich so, dass die Teilnehmenden an Freiwilligendiensten ja auch mit anderen sozialen Gruppen in Kontakt kommen. Sei es jetzt im sozialen Freiwilligendienst mit Menschen mit Behinderungen, mit alten Menschen, sodass da schon etwas auch zusammengeführt wird, was ohne diesen Dienst nicht zusammenkäme. Aber das funktioniert meiner Einschätzung nach am besten, wenn es auf Freiwilligkeit basiert und nicht, wenn es im Rahmen einer Verpflichtung erfolgt.
In ihrer Evaluation für das Bundesfamilienministerium haben die Wissenschaftler viele positive Rückmeldungen von den Freiwilligen erhalten. Auch Matthias Romanow, der Bundesfreiwilligendienstler beim Roten Kreuz, findet das Angebot gut.
Gerade die, wo jetzt von der Realschule oder auch von der Hauptschule kommen und die nicht wirklich wissen, was sie so machen, was sie bewegt im Leben. Ich glaube, dass das dann ein sehr guter Ansatzpunkt ist, ein FSJ oder ein BUFDI zu machen. Also ich bin auch der Meinung, es sollte eher auf freiwilliger Basis bleiben. Das würde ich befürworten.
Campus und Karriere. International.
Von Deutschland nach Afrika, Südafrika genauer genommen, ist 25 Jahre nach dem Ende der Apartheid in einer schwierigen Lage. Der Wirtschaft geht es schlecht, die Arbeitslosigkeit ist hoch. Das verschärft die Spannungen zwischen verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen. So werden Zuwanderer aus anderen afrikanischen Ländern bisweilen massiv attackiert, müssen sogar um ihr Leben fürchten. Südafrika ist also gespaltener denn je, aber es gibt durchaus Ausnahmen. Eine Schule in Johannesburg bietet Schülerinnen und Lehrkräften besonderen Schutz, egal wo sie herkommen. David Ehl hat sie für uns besucht.
Mit seinem meterhohen Stacheldrahtzaun erinnert das Centurion College eher an ein Gefängnis als an eine Schule. Es liegt im Stadtteil Hillbrow, der zu den gefährlichsten Stadtteilen Johannesburgs zählt. Die Privatschule beschäftigt selbst 3 Sicherheitskräfte. Außerdem sorgt die Schule dafür, dass rund um die Uhr jemand da ist. Einige Lehrer leben in Wohnungen in den obersten Stockwerken des Gebäudes. In dem gefährlichen Viertel habe die Schule sich einen gewissen Respekt erarbeitet, sagt Schulleiterin Palisa Ramaiza.
And sometimes you find that a teacher is new.
Manchmal werden neue Lehrer an ihren ersten Arbeitstagen überfallen. Aber das passiert nur an den ersten Tagen. Danach wissen die Leute hier in der Umgebung, das ist jemand von unserer Schule.
Die Schule ist eine Insel der Sicherheit, in der die Schülerinnen und Schüler ungestört lernen können. Sogar Anfang September, als in den großen Städten des Landes die fremdenfeindliche Gewalt eskalierte. 12 Menschen wurden getötet, Geschäfte ausländischer Inhaber geplündert. Auch in der Nachbarschaft des Centurion College fielen Schüsse, noch vor Unterrichtsbeginn. Die Schülerinnen und Schüler brachten sich auf dem Schulhof in Sicherheit. Die Frage war nur, wie sie sicher wieder nach Hause kommen, erinnert sich Schulleiterin Ramaisa.
Our learners were very brave.
Unsere Schüler waren so mutig, besonders die Elftklässler. Sie sagten, keine Sorge, wir kümmern uns um die Kleinen. Ich war zuerst skeptisch, aber dann teilten sie die Kinder, die nahe beieinander wohnten, in Gruppen ein. Sie zogen ihre Schuluniformen aus und dann brachten sie sie nach Hause. Sie kennen die Wohngebiete besser als wir.
In Südafrika leben 1,6 Millionen Migranten. Am Centurion College stammen die meisten Lehrer aus dem Nachbarland Simbabwe. Für sie war es während der Gewaltwelle besonders gefährlich, sagt Chemielehrer Lungile Singo.
Als es diese fremdenfeindlichen Attacken gab, bin ich von der Arbeit immer sofort nach Hause gelaufen und war besonders wachsam. Sobald ich zu Hause war, bin ich in der Wohnung geblieben und habe auf den nächsten Tag gewartet.
Wie Teile der Lehrerschaft stammen auch etwa die Hälfte der Schülerinnen und Schüler aus dem Ausland. Neben Simbabwe auch aus Nigeria, Kongo und Angola. Zum Unterricht kommen sogar solche, die noch keinen gültigen Aufenthaltsstatus in Südafrika haben, erklärt Lehrer John Mlangeni.
Because mostly with the foreign learners, sometimes documentation is a problem.
Vor allem bei ausländischen Schülern sind die Papiere manchmal ein Problem. Manchmal müssen sich die Eltern erst noch darum kümmern. Und es kommt vor, dass manche bis zum Ende des Schuljahres immer noch keine Aufenthaltsgenehmigung haben.
Jedes Jahr kommen etwa 10 Schüler ohne Papiere dazu. Die Schule setzt sich für sie ein und vermittelt zwischen Behörden und Eltern. In der Regel dauert es wenige Monate, in Ausnahmefällen mehr als ein Jahr. An den meisten Privatschulen werden Schüler ohne gültigen Aufenthaltsstatus nicht unterrichtet, an staatlichen Schulen sowieso nicht. Schulleiterin Palisa Ramaisa.
Wir gehen für die Kinder einen Schritt weiter, denn sie sind ja nun mal hier. Ich finde, es ist unfair, wenn ein Kind hier ist, die Abschlussprüfung der 12. Klasse macht und dann kein Abschlusszeugnis erhält, weil ihm die Dokumente fehlen.
Die Schüler wissen oft nicht einmal, wenn ihre Banknachbarn noch keinen gültigen Aufenthaltsstatus haben. Am Centurion College lernen sie, dass es auf Nationalitäten nicht ankommt. In einem Unterrichtsfach namens Life Orientation wird offensiv vermittelt, was ein friedliches Miteinander ausmacht und eine klare Haltung gegen Rassismus, Sexismus, Gewalt und Drogen.
Education is education.
Bildung hat keine Hautfarbe. Das bringen wir den Kindern bei, dass Bildung keine Hautfarbe hat.
Education is no color.
Und das war's von uns. Hier geht's gleich weiter mit Corso Kunst und Pop, darin ein Gespräch mit dem Buchautor Christo Förster über Mikroabenteuer draußen vor der Tür. Viel Spaß damit, wünscht Ihnen hier am Mikrofon Regina Brinkmann.